RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 1 Uhr mit Tim Korge. Israel und der Iran setzen ihre gegenseitigen Luftangriffe fort. In mehreren Landesteilen Israels gab es Raketenalarm. Laut Medienberichten soll es nach Einschlägen mehrerer iranischer Geschosse 7 Verletzte gegeben haben. Mindestens 14 Menschen kamen bisher ums Leben. In Teheran wurden unter anderem das Polizeihauptquartier und das Ölministerium getroffen. Außerdem wurden der Geheimdienstchef und sein Stellvertreter getötet. Seit Beginn der israelischen Großoffensive sind nach Behördenangaben 224 Menschen im Iran getötet worden. Die EU-Außenbeauftragte Kallas hat inzwischen für den kommenden Dienstag eine Videokonferenz der EU-Außenminister zur Entwicklung im Nahen Osten einberufen. Der Konflikt zwischen Israel und dem Iran steht nach Angaben von Bundeskanzler Merz sehr weit oben auf der Agenda beim G7-Treffen in Kanada. Merz sagte kurz vor dem Abflug dorthin, dass sich Deutschland darauf vorbereitet, dass israelische und jüdische Einrichtungen bei uns angegriffen werden könnten. Konkreter wurde er aber nicht. In Deutschland ist zum ersten Mal der Veteranentag begangen worden. Auf zahlreichen Veranstaltungen wurden die Verdienste der aktiven und ehemaligen Soldaten gewürdigt. Verteidigungsminister Pistorius sagte, die Angehörigen der Bundeswehr gehörten in die Mitte der Gesellschaft. Sie garantierten Frieden und Sicherheit in Deutschland. Der Bundestag hatte den jährlichen Veteranentag vergangenes Jahr beschlossen. Vor dem Kriminalgericht Berlin-Moabit beginnt am Vormittag der Prozess um einen versuchten Brandanschlag. Ein 35-Jähriger soll versucht haben, aus nationalsozialistischer Gesinnung die Wohnung des Nachbarn abzubrennen und ihn zu töten. RBB 24 Gerichtsreporter Ulf Morling.
Einen 25-Liter-Kanister soll der Angeklagte an einer Tankstelle mit Benzin gefüllt haben und dann mehrere Liter vor der Wohnungstür des Nachbarn in der 11. Etage ausgekippt haben. Eine Nachbarin hatte die Polizei alarmiert. Wenn das Benzin in Brand gesetzt worden wäre, hätte es eine große Explosion mutmaßlich mit Personenschäden gegeben, so die Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte soll laut Ermittlern nach der Tat selbst eingeräumt haben, Ausländer zu hassen und der Nazi-Ideologie anzuhängen.
Die Füchse Berlin haben den ersten Champions-League-Titel der Vereinsgeschichte verpasst. Der deutsche Handballmeister verlor in Köln das Endspiel gegen den Bundesliga-Rivalen Magdeburg 26-32. Und bei der Europameisterschaft der U21-Fußballer in der Slowakei hat Deutschland gegen Tschechien 4-2 gewonnen. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. In der Nacht dichte Wolken und Regen, vereinzelt Schauer und Gewitter, die lassen später aber nach, 16 bis 15 Grad. Tagsüber bewölkt, aber trocken bei 21 bis 24 Grad. Die Zeit 1.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Ja, der kommt sofort. Zunächst eine Unwetterwarnung. In Teilen von Bayern können sich vermehrt unwetterartige Gewitter entwickeln, die zu größeren Gebieten auch zusammenwachsen können. Dabei können örtlich Regenmengen zwischen 25 und 40 Liter pro Quadratmeter teils in kurzer Zeit auftreten, sowie Hagel bis 3 cm Durchmesser und Sturmböen bis 85 km/h. Vereinzelt sind auch schwere Sturmböen bis 100 km/h nicht ausgeschlossen. Kleinräumig sind dann auch Regenmengen bis zu 60 Liter pro Quadratmeter in wenigen Stunden möglich. Dann der Blick auf die Straßen. Die A1 Bremen-Osnabrück ist zwischen Kloppenburg und Vechta wegen Brückenarbeiten bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Die A8 München Richtung Stuttgart ist zwischen Kirchheim-Tech West und Neckarbrücke nach einem Unfall gesperrt. Die A52 Düsseldorf Richtung Essen ist zwischen Essen-Kettwig und Essen-Harzopf nach einem Unfall gesperrt. Und Berlin noch der Verlauf A100. A113 ist zwischen Oberlandstraße und Spätstraße in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten bis 5 Uhr gesperrt. Gute und sichere Fahrt wünsche ich.
Die ARD-Infonacht.
Die kommt vom Norddeutschen Rundfunk aus Hamburg. Wir haben Montag, den 16. Juni, im Studio für Sie. Carsten Feek, hallo. Ja, was für eine Eskalation. Die Gewaltspirale im Krieg der Erzfeinde Israel und Iran, die dreht sich immer schneller. Die gegenseitigen Raketenangriffe gehen unvermindert weiter, vor allem nachts. Da heulen die Sirenen in Teheran, in Bucher, in Isfahan, genauso wie in Tel Aviv oder Jerusalem. In Tel Aviv ist im Moment wohl das Handy das Allerwichtigste, was man da bei sich haben muss. Wenn die Raketen kommen, dann ertönt sofort eine Warn-App auf dem Telefon. Das ist die Vorstufe. Wenn es dann noch einmal ertönt, das Warnsignal, dann muss man möglichst innerhalb von 90 Sekunden irgendeinen Schutzraum aufsuchen. Bettina Meyer berichtet aus Israel, aus Tel Aviv.
Am Nachmittag heulten wieder die Sirenen im Großraum Tel Aviv. Wieder flogen Raketen aus dem Iran auf Israel, während die israelische Luftwaffe Angriffe auf Teheran flog. Rettungskräfte, die im Tel Aviver Vorort Bat Yam in Trümmern eines mehrstöckigen Wohnhauses nach Vermissten suchten, mussten sich in Sicherheit bringen. In Israel herrscht weiter Ausnahmezustand. Seit dem Morgen werden erneut wieder im Großraum Tel Aviv die Schäden sichtbar, die eine Rakete mit mehreren hundert Kilo Sprengstoff anrichten kann. Vom völlig zerstörten Wohnhaus in Bat Yam ist nur ein Gerippe übrig. Wände fehlen, überall Trümmer und Chaos. In der Nacht starben hier 7 Menschen, darunter ein 8-jähriges Mädchen, ein 10 Jahre alter Junge und ein 18-Jähriger. Israels Premier Netanyahu besichtigte den Einschlagsort. Der Iran wird einen hohen Preis dafür zahlen, für diesen geplanten Mord an Zivilisten, Frauen und Kindern, drohte der Premier, der aber hier kein gern gesehener Gast ist. Er selbst verbringt die Nächte in einem Hochsicherheitsbunker. Als er mit Helfern durch die Trümmer geht, entdeckt er einen Schutzraum, dessen Wände noch stehen. Ich stehe jetzt in einem Schutzraum. Die ganze Wohnung ist zerstört. Aber hier im Schutzraum, in diesem Raum, ist nichts geschehen. Schaut, sogar das Bild hängt noch an der Wand. Alle, die in einem Schutzraum waren, sind sicher. 11 Tote und 200 Verletzte hatte es in der vergangenen Nacht gegeben. Auch eine 4-köpfige Familie in einem arabischen Dorf im Norden Israels starb. Etwa 750 Menschen sind jetzt obdachlos, teilte das Wohlfahrtsministerium mit. Zu ihnen gehört auch Ilanit aus Bat Yam, die bei einer Notaufnahmestelle versucht, Hilfe zu bekommen. Sie sagt, die sei aber nur mit einer Person besetzt. Die Wartenummern sind bereits auf 402 hochgeklettert. Ich habe die Nummer 18 und warte jetzt seit 2,5 Stunden. Gerade ist die Nummer 9 reingegangen, erzählt die Frau, die sich von der Politik alleingelassen fühlt. Wir haben uns beschwert und die sagten, der Andrang sei zu hoch. Wir sollen nach Hause gehen und morgen wiederkommen. Wie sollen wir nach Hause, wenn unsere Wohnungen kaputt sind? Ich habe doch nicht mal mehr Fensterscheiben. Wenn Netanyahu so eine Offensive startet, dann hätte er sich auch auf so etwas vorbereiten müssen. Unterdessen greift die israelische Luftwaffe weiter Ziele im Iran an, darunter in Teheran, betonte Israels Verteidigungsminister Katz. Er besuchte Bat Yam ebenfalls. Niemand wird uns in die Knie zwingen. Wir werden der Schlange den Kopf abschlagen und ihr die Haut abziehen. Wir werden die Atomlager, die Luftabwehrraketensysteme, die ballistischen Raketen und das Regime angreifen. Wir haben jetzt begonnen, Bewohner Teherans zu warnen, damit sie flüchten können, damit wir militärische Ziele in Teheran angreifen können. Weitere Drohungen vor einer Kulisse der Zerstörung in Israel. Die Trümmer in Bat Yam wurden zu einem Ort des Schaulaufens israelischer Regierungsmitglieder. Auch Präsident Herzog und Israels rechter Minister für nationale Sicherheit Ben-Gvir kamen. Er sei mit den Angriffen im Reinen, sagte Ben-Gvir. Und ist sich sicher, Israel wird gewinnen. Begleitet wurden die Politiker-Statements von Buhrufen aus der Menge.
Soweit also die Situation aus der Sicht Israels. Aus Tel Aviv berichtete Bettina Meyer. Beide Seiten überziehen sich also mit gegenseitigen Angriffen. Es gibt Tote und Verletzte in beiden Ländern. Ziel der israelischen Armee, auch der Regierung, ist es ja, das iranische Atomprogramm zu zerstören. Es wird an verschiedenen Orten an der Anreicherung von Uran gearbeitet. Laut Iran allerdings alles nur zur zivilen Nutzung. Über die Gegenschläge des Iran berichtet nun Isabel Gotovac aus unserem Studio in Istanbul.
Nach jüngsten Berichten hat der Iran wieder Raketen auf Ziele in Israel gefeuert. Zeitgleich erlebte Irans Hauptstadt Teheran erneut schwere Angriffe durch das israelische Militär. So meldete der staatliche Rundfunk Explosionen in der Nähe des Flughafens Mehrabad. Auch im Norden Teherans soll es nach Augenzeugenberichten mehrere laute Explosionen gegeben haben. Auch die Wasserversorgung soll in einigen Stadtteilen ausgefallen sein. Zuvor hatte Israel zu Evakuierungen im Iran aufgerufen. Sie richteten sich an Menschen in der Nähe von Rüstungsfabriken. Denn das Militär werde die Ziele angreifen und die iranische Schlange in Teheran und sonst wo von nuklearen Fähigkeiten und Waffensystemen enthäuten, so Israels Verteidigungsminister Katz. Seit Beginn der Eskalation am Freitag hat Israel mehrere Ziele im Iran ins Visier genommen, darunter Atomanlagen, führende Militärs, Atomwissenschaftler, Verteidigungsstellen, Städte und Berichten zufolge auch Ölfelder. Der Iran wertet die Luftattacken als Kriegserklärung und hatte Israel bereits am Freitag mit hunderten Raketen und Drohnen attackiert. Offiziellen Angaben zufolge sollen im Iran mehr als 120 Zivilisten bereits getötet worden sein.
Ein Bericht aus von Isabel Gotovac. Blicken wir noch einmal etwas genauer auf die möglichen Ursachen des Konflikts. 2018, da war US-Präsident Trump in seiner ersten Amtszeit einseitig aus dem Wiener Atompakt ausgestiegen, der Irans Nuklearprogramm einschränken und im Gegenzug Sanktionen aufheben sollte. Danach hielt sich das Regime in Teheran nicht mehr an das Abkommen. Und darüber hat mein NDR-Kollege Jochen Fischer mit Hanna Voss von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Beirut gesprochen. Und er hat sie zunächst gefragt, war es ein Fehler von Trump, 2018 die Atomgespräche zu kündigen? Hat er damit den Iran ermutigt, die Grenzen zu überschreiten?
Ja, ich halte das für einen großen Fehler, dass Donald Trump 2018 einseitig aus dem damaligen Atomabkommen ausgestiegen ist. Iran hat sich allem Anschein nach bis dahin auch nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde an die Vorgaben im JCPOA gehalten, hat sie nicht gebrochen, hat aber natürlich den Ausstieg der USA von da an zum Anlass genommen, das Abkommen immer wieder zu verletzen, obwohl die Europäer, auch Deutschland, Frankreich, Großbritannien als Mitunterzeichner ja drin geblieben sind im Abkommen. Aber natürlich der größte Partner in diesem Abkommen und der am bedeutsamsten dafür ist, dass dieses Abkommen funktioniert. Die USA sind einseitig ausgetreten. Und von da an hat natürlich Iran auch einen Vorwand gehabt, dieses Abkommen zu verletzen. Hat es auch immer wieder getan. Hat es auch mit den Jahren immer aggressiver getan. Es zeigt nur einmal mehr, um zu einer Lösung im Atomstreit zu kommen, braucht es Verhandlungen, braucht es Abkommen. Dieser Konflikt ist anders nicht zu lösen.
Im Moment sind wir da noch nicht. Beide Seiten beschießen sich. Aber nochmal zurück zum Iran. Kann es denn wirklich sein, dass das Mullah-Regime davon ausgeht, dass es ungestraft dieses Abkommen verletzen kann und dass Israel seine Drohungen niemals wahrmachen würde?
Nein, also damit haben sie sicherlich früher oder später gerechnet. Ich meine, Netanjahus politisches Projekt, dass er das irgendwann in die Tat umsetzt, davon sind sicherlich auch Leute in Iran ausgegangen. Aber man muss ja nun mal sagen, die Iraner sind eben auch wieder an den Verhandlungstisch zurückgekehrt. Sie haben eben mit den USA die Verhandlungen geführt. Das ist natürlich ein Zeitpunkt, in dem man vielleicht dann gerade nicht mit einem Angriff rechnet, beziehungsweise dadurch, dass ja auch Donald Trump allem Anschein nach Benjamin Netanyahu immer wieder gesagt hat, macht es nicht, macht es nicht. Was hätten sie quasi in dem Moment anderes machen sollen, als dann eben an den Verhandlungstisch auch zurückzukehren und zu sagen, sie sind ja bereit, diese Verhandlungen zu führen und da wieder zu einer diplomatischen Lösung zu kommen. Nichtsdestotrotz, ja, es ist jetzt sicherlich nicht völlig überraschend, es ist sicherlich auch für Benjamin Netanyahu nicht, sag mal, out of character, dass er das jetzt gemacht hat, im Gegenteil, wenngleich der Zeitpunkt doch schon auch überrascht, ja.
Hat Netanyahu US-Präsident Trump düpiert damit, denn der hat sich ja überzeugt gegeben, dass er doch noch einen Deal machen kann mit dem Iran?
Ja, das ist die große Frage. Man weiß es nicht so genau. Trump versucht sich ja jetzt ein bisschen als der Spielmacher im Hintergrund zu positionieren. Ja, alles andere würde natürlich auch seinem Selbstbild überhaupt nicht entsprechen. Ich kann mir allerdings schon vorstellen, also wenn nicht direkt hintergangen, aber dass Netanyahu, dass das schon in einer gewissen Form ein Alleingang war, wenngleich wir auch ganz klar sagen müssen, ein Angriff in diesem Ausmaß, von diesem Umfang ist zumindest ohne indirekte Unterstützung der USA für Israel undenkbar.
Jetzt hat also Israel das selbst in die Hand genommen, greift massiv die Atomanlagen an. Können diese Anlagen militärisch so weit dezimiert werden, dass sie keine Gefahr mehr darstellen?
Natürlich verfügt Israel über die technischen Mittel, diese Anlagen ganz gravierend zu schädigen. Israel hat auch hier im Libanon viel mit bunkerbrechenden Bomben, ja, ich sag mal, experimentiert. Als Hassan Nasrallah getötet wurde, auch in anderen Fällen. Das heißt, diese Anlagen, die iranischen Anlagen, sind ja sehr, sehr weit unter der Erde verbaut. Da werden sie sicherlich zu gewissen Teilen drankommen. Langfristig halte ich das aber für eigentlich nicht machbar, weil zumindest, wir reden jetzt auch von Anlagen, die bekannt sind, Fordo, Natanz, das sind bekannte, deklarierte Anlagen. Höchstwahrscheinlich verfügt der Iran über viele, viele Anlagen mehr, auch tief unter der Erde verbaut, die eben nicht bekannt sind. Möglicherweise weiß Israel davon. Sie sind ja eben geheimdiensttechnisch sehr versiert. Möglicherweise wissen sie auch von diesen Anlagen. Trotzdem, das ist ein dermaßen ausgefeiltes System, das ganze Nuklearprogramm des Iran, das wirklich entschieden so zu schwächen, dass über Jahre davon keinerlei Gefahr mehr ausgeht, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, es ist möglich, es um Monate und vielleicht auch ein, zwei Jahre zurückzuwerfen. Ich glaube, es kann militärisch nicht komplett zerstört werden.
Also wenn das nicht das Ziel ist oder eines der Ziele sein sollte, der Israelis dieses Programm zu dezimieren, kann ein anderes sein, was man Regime Change nennt, also dass das Mullah-Regime zusammenbricht und die Leute da selbst übernehmen?
Möglicherweise gehen die Israelis davon aus, dass sie es können. Nur ganz wichtiger Punkt wollte ich auch noch sagen, es geht hier auch um Wissen. Also man kann natürlich auch zahlreiche Atomwissenschaftler töten. Das Wissen ist trotzdem da. Das ist nicht in diesen Menschen versiegelt. Es gibt dieses Wissen in Iran. Es gibt das notwendige Wissen zur Urananreicherung, um waffenfähiges Uran herzustellen und es letztendlich auch in Richtung Waffenfähigkeit voranzutreiben. Wenn wir jetzt fragen, dass Regime Change kommt, ja, auch das mag möglicherweise letzten Endes Netanyahus Absicht sein. Aber auch da müssen wir nochmal bedenken, das ist dann auch ein Land, in dem dann auch nukleares Material existiert. Das wird es nämlich weiterhin tun. Und dass wir es dann auch mit einer Situation zu tun haben, in dem verschiedene Fraktionen innerhalb der regulären Armee, innerhalb der Revolutionsgarden von allen möglichen Fraktionen um nukleares Material auf dem Boden streiten. Also ob wir dieses Szenario wollen, ein unkontrollierter Regime Change, ist, glaube ich, auch etwas, was die USA und auch Israel eigentlich nicht wollen sollten.
Sagt Hannah Voss von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Beirut. Sie beschäftigt sich dort schwerpunktmäßig mit dem Iran. 1:17 Uhr wird es.
Die ARD-Infonacht.
Beim Thema Verteidigungsbereitschaft wird seit einiger Zeit ja wieder intensiv über die Wehrpflicht diskutiert. Die Bundeswehr hat zurzeit rund 180.000 Soldatinnen und Soldaten. Kurz- oder mittelfristiges Ziel soll aber ein Personalbestand von 260.000 sein. Und darüber hat Anna Engelke im Bericht aus Berlin mit Verteidigungsminister Boris Pistorius gesprochen und sie hat ihn gefragt, wie das ohne Wehrpflicht gehen soll, zumal viele Experten die Wiedereinführung fordern.
Die Experten können sich gerne alle für eine Wehrpflicht aussprechen und ich will nur noch mal darauf hinweisen, dass eine Wehrpflicht eines ganzen Männerjahrgangs, und wir reden angesichts der Grundgesetzlage bislang nur von Männern, würde bedeuten, dass wir 360.000 Männer hätten jedes Jahr, die 18 werden und dann eingezogen werden müssten. Selbst wenn ich diejenigen, die die gesundheitlichen Voraussetzungen nicht erfüllen, abziehe oder diejenigen, die verweigern, blieben immer noch 150.000 oder mehr übrig wahrscheinlich. In welchen Kasernen sollen die wann ausgebildet werden? Wir haben die Kasernen nicht mehr, die Unterkünfte nicht mehr. Die bauen wir auf mit Nachdruck. Wir haben unsere Investitionen in die Infrastruktur seit meinem Amtsantritt Jahr für Jahr um 20-25% erhöht. Das heißt, wir nehmen Tempo auf, aber noch sind sie nicht alle da. Deswegen geht es darum, wir steigen mit einem Wehrdienst ein, einem erweiterten, freiwilligen, attraktiven Wehrdienst ein und beobachten sehr genau die Lage. Und ja, ich gebe allen recht, die sagen, es muss Vorkehrungen getroffen werden. Für den Zeitpunkt X, zu dem die Freiwilligen nicht mehr reichen. Das werden wir im Gesetzgebungsverfahren miteinander diskutieren.
Das Handelsblatt berichtet, dass Sie die Wiedereinführung der Wehrpflicht vorbereiten. Ist das so?
Ich kommentiere keine Berichte, die beruhen auf irgendwelchen Papieren, die aus meinem Haus nach außen gedrungen sind.
Sie sind ja derjenige, der gesagt hat, Russland ist 2029 theoretisch in der Lage, einen NATO-Staat anzugreifen. Und wenn jetzt Deutschland dahergeht und einen freiwilligen Wehrdienst einführt, was ist das für ein Signal?
Das ist ein gutes Signal zunächst mal.
Es ist freiwillig und es ist nicht eine Pflicht. Es ist nicht, wir nehmen die Bedrohung durch
Russland.
Aber worauf
kommt
es
an, die Leute zu gewinnen oder kommt es nur darauf an, das Pflichtelement zu haben? Wir haben gerade steigende Bewerber- und Einstellungszahlen.
Es ist ja auch ein Symbol, das Sie
aussenden. Symbole helfen mir aber nicht zur Verteidigung. Was mir hilft, sind Soldatinnen und Soldaten, die zur Bundeswehr kommen, idealerweise freiwillig, die gut ausgebildet werden, die gut bezahlt werden, so wie es angemessen ist für den Job, den sie machen. Wir versuchen alles, damit das gelingt. Und wenn es nicht gelingt, werden wir sofort gegensteuern. Das habe ich immer gesagt. gegensteuern müssen. Aber Symbole helfen mir in der Situation überhaupt nicht.
Das sofort gegensteuern, wird sich das im Gesetzentwurf wiederfinden?
Das werden Sie dann sehen, wenn der Gesetzentwurf fertig ist.
Wir haben das gerade schon erwähnt, mit Russland 2029 theoretisch in der Lage, einen NATO-Staat anzugreifen. Jetzt kann ja Russland und Putin einfach dahergehen und früher angreifen. Ist die Bundeswehr auch früher verteidigungsbereit?
Die Bundeswehr ist eingebettet als größter NATO-Partner in Europa in das Bündnis der NATO in Europa. Und von daher ist die NATO verteidigungsfähig. Natürlich ist sie das. Und was Russland jetzt könnte, wenn es sich das überlegen wollte, wissen wir alle nicht genau. Deswegen kommt es darauf an, dass wir Tempo vorlegen, dass wir die Kasernen ausbauen, dass wir Infrastruktur schaffen, dass wir Material beschaffen, dass wir schneller werden. Und auch dazu wird es im Sommer noch ein Gesetz geben, was eben die Beschleunigung von Beschaffung und Planung bei der Bundeswehr regelt.
Bundesverteidigungsminister Pistorius im ARD-Bericht aus Berlin. Brandenburg und das benachbarte polnische Lubuskie. Seit 25 Jahren ist man freundschaftlich verbunden durch gemeinsame Kulturprojekte, Schulpartnerschaften, viele Firmenkontakte und durch eine Fährverbindung über die Oder. Und daran will man festhalten. Mehr noch, die Kontakte, die sollen ausgebaut werden. Thorsten Südow.
Neue grenzüberschreitende Radwege, tausende Arbeitsplätze für polnische Nachbarn in Brandenburger Unternehmen, Städtepartnerschaften und viele persönliche Freundschaften. Die gehören für SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke und den Marschall von Lubuskie, Marcin Jabłoński, zu den Erfolgen der 25-jährigen Partnerschaft. In den nächsten Jahren wollen sich Brandenburg und Lubuskie für bessere Bahnverbindungen und endlich mehr Oderbrücken einsetzen. Gegenwärtig belasteten und bedrohten die von der Bundespolizei durchgeführten Kontrollen das Zusammenleben entlang der Oder. Die Staus müssten aufhören, so Marschall Jabłoński.
Das ist ein sehr großes Problem für uns alle an der Grenze. Tausende Leute funktionieren auf beiden Seiten, entweder arbeiten oder wohnen in Deutschland oder in Polen. Und die können sich nicht bewegen. Ich bin dagegen, dass wir das akzeptieren irgendwie. Wir müssen das beseitigen und das muss verbessert werden. Sonst verlieren die Bürger Vertrauen an das alles, was wir gemeinsam machen.
Zu möglichen Kontrollen entlang der deutsch-polnischen Grenze durch polnische Behörden wollte sich Ministerpräsident Dietmar Woidke nicht äußern. Woidke sagte seinem polnischen Partner Jabłoński zu, er werde Bundeskanzler Friedrich Merz bitten, das Projekt einer dritten Fahrspur auf der Autobahn 12 auf deutscher Seite schnell voranzutreiben, um Staus zu verringern.
Die Grenzkontrollen sind vorübergehende Grenzkontrollen. Dieses vorübergehend wird aber so lange beibehalten werden müssen, bis wir die Kontrolle darüber haben, wer die europäischen Außengrenzen überquert. Und ich bin unglaublich froh, dass Polen in den letzten Jahren unglaublich viel unternommen hat, um irreguläre Migration in die Europäische Union hinein zu unterbinden. Ich bin fest davon überzeugt, dass Europa alles tun sollte, auch Deutschland, um Polen bei diesen Bemühungen zu unterstützen.
Schnelle Lösungen der Stauprobleme aufgrund der Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze scheinen eher unwahrscheinlich.
Thorsten Südow berichtete.
Der Stichtag.
Heute vor 65 Jahren feierte Alfred Hitchcocks Film, Horrorfilm, Psycho, seine Premiere in den USA. Der Streifen schrieb auch wegen einer mörderischen Szene in der Dusche Filmgeschichte. Ariane Hoffmann blickt zurück.
This is Alfred Hitchcock.
Hier spricht Alfred Hitchcock. Da ich Psycho von Beginn der Dreharbeiten an kenne, möchte ich Ihnen einige bedeutsame Fakten über dieses recht außergewöhnliche Filmvergnügen nahebringen.
Launig wirbt der britische Regisseur Alfred Hitchcock vor 65 Jahren für seinen neuen Film Psycho. Eine düstere Geschichte um eine Diebin auf der Flucht. Ein heruntergekommenes Motel, geführt von einem jungen Psychopathen, der von seiner Mutter terrorisiert wird.
Sie ist weder verrückt, noch wahnsinnig oder tollwütig oder so. Sie ist höchstens ein wenig bösartig. Und auch nur manchmal.
Man muss einfach Mitleid mit diesem jungen Mann haben. So von einer hysterischen Mutter dominiert zu werden, hätte jeden zum Äußersten... Aber lassen Sie uns mal reingehen.
Sie wissen ja.
Das Badezimmer.
Ja.
Nach nur 47 Filmminuten ist die Diebin tot, erstochen in der Dusche. Hauptdarstellerin Janet Leigh.
The shower scene took 7 days to shoot.
Die Duschszene wurde in 7 Tagen gedreht. Obwohl zum Beispiel die Einstellung von oben im fertigen Film nur 2 Sekunden dauert, verschlangen allein die Vorbereitungen 2 Stunden, weil sie so wichtig für die ganze Sequenz war.
Das Besondere daran, das Publikum sieht den Mord nicht. Alfred Hitchcock erklärt auf Deutsch.
Ein Hitchcock-Film, ich mag so, dass es in die Kopf von dem Publikum, das macht Spannung.
Gedreht wird Psycho in Schwarz-Weiß, unter anderem, weil Hitchcock Geld sparen muss, denn er produziert den Film selbst. Sein Vertragspartner Paramount Pictures hatte abgelehnt.
I couldn't believe it.
Der brutale Mord, das Schlüsselloch gucken, das war ein billiger Reißer, kein Film nach meinem Geschmack. Ich sagte darum zu Hitch, ich will damit nichts zu tun haben.
Ein Fehler, denn Psycho wird Hitchcocks erfolgreichster Film. Er hält 4 Oscar-Nominierungen und spielt weltweit rund 50 Millionen Dollar ein. Rekord in den 1960er Jahren. Dafür sorgen auch Alfred Hitchcocks Werbegags. Er schlägt dem Publikum vor,
dass sie sich Psycho von Anfang an ansehen. Dies ist eine Bedingung.
Seit seiner Uraufführung am 16. Juni 1960 gilt Psycho als einer der besten US-Thriller aller Zeiten. Nicht nur für Söhne.
Der beste Freund für einen Mann ist seine Mutter.
Und das war der Stichtag von Ariane Hoffmann. 1.26 Uhr ist es.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Ina Kast und dem DFB-Nachwuchs, der Europameister werden will. Bei der U21-EM in der Slowakei läuft es für das deutsche Team bislang richtig gut. Durch den 4:2-Erfolg über Tschechien im 2. Gruppenspiel ist Deutschland nun sicher in der K.O.-Runde dabei. Sarah Schwedmann.
1 Tor, 2 Vorlagen. Stürmer Nick Woltemade hat die deutsche U21-Nationalmannschaft mit einer weiteren Gala-Vorstellung vorzeitig ins EM-Viertelfinale geführt. Mit einem überzeugenden 4:2 in Dunajská Streda gegen Tschechien und unterstrich das deutsche Team seine Titelambitionen. Durch Tore von Hannovers Nicolo Tresoldi und Paul Nebel von Mainz 05 bereits vor der Pause, sowie Nick Woltemade per Kopf sein 4. Turniertor und Kapitän Erik Martel per Abstauber in der 2. Hälfte führte Deutschland mit 4:0, bevor Tschechien eine halbe Stunde vor Schluss durch ein Eigentor und nach einer Unachtsamkeit in der deutschen Abwehr noch auf 2:4 herankam.
Fußball hat am Abend auch der FC Bayern gespielt, genauer gesagt zur Mittagszeit in Cincinnati bei der Club-WM. Das Auftaktspiel gegen Auckland City aus Neuseeland haben die Bayern mit 10:0 gewinnen können. Zeitgleich fand in Dortmund die Auslosung zur ersten Runde des DFB-Pokals der Männer statt. Alle Paarungen finden Sie auf sportschau.de. Die Handballer des SC Magdeburg haben zum 3. Mal die Champions League gewonnen. Im deutschen Finale besiegte der SCM den deutschen Meister, die Füchse Berlin, mit 32:26. Nach der so knapp verpassten Meisterschaft spürt Trainer Bennett Wiegert durch den Champions League-Triumph jetzt viel Genugtuung.
Das dann mit dem Titel abzurunden und aus der Saison mit was Greifbarem zu gehen im letzten Spiel der Saison, fühlt sich natürlich fantastisch an. Weiß aber auch, wie das im Halbfinale hätte schon weggehen können und wie das auch heute anders ausgehen könnte. Obwohl ich heute schon nach dem Aufstellen das Gefühl hatte, boah, die Jungs sind ready.
Da hatte Bennett Wiegert ein richtiges Gefühl. Tennisspielerin Tatjana Maria hat bei einem Vorbereitungsturnier für Wimbledon den größten Titel ihrer Karriere geholt. Die 37-Jährige setzte sich im Finale von Queens in London gegen die US-Amerikanerin Amanda Anisimova glatt in 2 Sätzen durch. Marcel Stober berichtet.
Vor Freude hüpfte Tatjana Maria nach verwandeltem Matchball über den Platz, bevor sie ihren Mann und ihre Tochter am Seitenrand umarmte. Bei ihrer Familie bedankte sie sich auch in ihrer Siegerrede nach ihrem Sensationserfolg gegen Amanda Anisimova aus den USA. Marias ungewöhnliches Spiel mit vielen Slicebällen war dabei auf dem Londoner Rasen besonders effektiv. Besonders war auch ihr Weg in das Finale. Vor London verlor Maria 9 Einzelmatches in Serie. In London musste sie erst in der Qualifikation antreten und setzte sich dann im Hauptfeld gegen 5 Spielerinnen aus den Top 30 der Welt durch. Darunter auch gegen die aktuelle Australian Open-Gewinnerin Madison Keys und die frühere Wimbledon-Siegerin Jelena Rybakina. Zum ersten Mal überhaupt hatte Maria in London das Finale eines WTA 500er Turniers erreicht und ist ist nun mit 37 Jahren die älteste Spielerin, die jemals eins gewann.
Alexander Zverev hätte an diesem Sonntag seinen ersten Titel auf Rasen gewinnen können. Deutschlands bester Tennisprofi verlor aber das Finale von Stuttgart gegen Taylor Fritz. 20 Europameistertitel im Einzel, Doppel und mit der Mannschaft. Die Karriere von Tischtennisspieler Timo Boll war herausragend. Der frühere Weltranglisten-Erste hat nach 30 Jahren Profikarriere nun seinen Tischtennisschläger an den Nagel gehängt. In der Bundesliga war er nochmal mit Düsseldorf an der Platte. Den deutschen Meistertitel hat er zum Abschluss knapp verpasst. Das war aber ohnehin nur eine Randnotiz.
Ich gehe jetzt, man merkt es mir, glaube ich, an, mit viel Trauer und Wehmut, aber vor allem mit viel Dankbarkeit, ja. So viele unvergessliche Momente in meinem Herzen tragen zu können.
Für viele unvergessliche Momente im Radsport sorgt Tadej Pogacar. Der Slowene hat nun erstmals auch die Dauphiné gewonnen. Ein Ausrufezeichen vor der demnächst beginnenden Tour de France. Gute Nachrichten auch aus deutscher Sicht. Florian Lipowitz ist in bestechender Form. Er ist im Gesamtklassement der Dauphiné Dritter geworden.
Und soweit der Sport mit Ina Kast.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 1.30 Uhr mit Juliette Groß. Israel und der Iran setzen die gegenseitigen Angriffe fort. Israels Regierungschef Netanyahu meldete die Zerstörung der wichtigsten iranischen Urananreicherungsanlage in der Atomanlage Natanz. Aus der Nachrichtenredaktion Marei Beermann.
Wie die iranische Agentur Tasnim berichtete, startete der Iran eine neue Angriffswelle gegen Israel mit Raketen. Aus mehreren Teilen des Landes wurden Einschläge gemeldet. Inzwischen wurde der Luftalarm wieder aufgehoben. Deutschland leistet laut Bundesverteidigungsminister Pistorius Israel derzeit keine militärische Unterstützung. Es gebe keine Anfragen und man bereite nichts vor, sagte der SPD-Politiker in der ARD. Zugleich äußerte Pistorius Verständnis für das Vorgehen Israels. Das Land habe jedes Recht, sich zu verteidigen.
Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI warnt vor einem gefährlichen nuklearen Wettrüsten. Fast alle der 9 Staaten mit eigenen Atomwaffen hätten ihre Bestände modernisiert, also bestehende Waffen aufgerüstet oder neuere Modelle ergänzt. Dem SIPRI-Bericht zufolge nahm die weltweite Zahl atomarer Sprengköpfe im Vergleich zum Vorjahr zwar ab, allerdings langsamer als bisher. Gleichzeitig werde eine größere Zahl an nuklearen Sprengköpfen in Einsatzbereitschaft versetzt. Die mit Abstand meisten Atomwaffen besitzen die USA und Russland. Die Proteste gegen den Massentourismus in Spanien halten an. In mehreren Regionen und Städten gab es Demonstrationen. Aus Madrid, Julia Macher.
Mit Wasserpistolen und Sprechchören wie Touristen raus aus unseren Vierteln haben Tausende protestiert. Die größte Kundgebung gab es mit etwa 8000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf Mallorca. Dort stand ebenso wie im baskischen San Sebastian vor allem die Wohnungsnot im Zentrum. Für viele Inselbewohner ist eine Mietwohnung im Stadtzentrum inzwischen unerschwinglich. In Barcelona richtete sich der Ärger auch gegen die geplante Erweiterung des Flughafens. Sie soll ab 2033 jährlich 15 Millionen zusätzliche Besucher in Stadt und Region holen.
Auch in Kolumbien hat es Proteste gegeben. Dort demonstrierten Zehntausende Menschen gegen die Gewalt im Land. Anlass war das Attentat auf einen konservativen Senator vor einer Woche, der zu den schärfsten Kritikern des linksgerichteten Präsidenten Petro gehört. Allein in der Hauptstadt Bogotá gingen laut Stadtverwaltung etwa 70.000 Menschen auf die Straße. Das Wetter in Deutschland. In der Südhälfte Schauer und Gewitter, im Westen gering bewölkt und trocken, minimal 16 bis 8 Grad. Am Tage oft heiter bis wolkig, im Osten und Südosten noch ein paar Schauer, maximal 18 bis 26 Grad. Am Dienstag Sonne und Wolken im Wechsel, im Süden Schauer, 19 bis 29 Grad, auch am Mittwoch heiter bis wolkig. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Zunächst die A1 Bremen-Osnabrück, die ist zwischen Kloppenburg und Vechta wegen Brückenarbeiten bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Die A52 Düsseldorf Richtung Essen ist zwischen Essen-Kettwig und Essen-Harzopf nach einem Unfall gesperrt. Und Berlin, der Verlauf A100, A113 ist zwischen Oberlandstraße und Spätstraße in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten bis 5 Uhr gesperrt. Gute Fahrt!
Die ARD-Infonacht.
Mit Carsten Fick im Studio. Hallo. Wer in Deutschland Familie und Beruf miteinander vereinbaren will, der steht nicht selten vor Problemen. Auch wenn Betreuungsplätze für Kinder ausgebaut wurden, fehlen weiterhin rund 300.000 Kita-Plätze. Mein SWR-Kollege Nabil Atassi hat über die Situation von Familien mit Christina Boll gesprochen. Sie leitet die Abteilung Familie und Familienpolitik am Deutschen Jugendinstitut in München und sie berät unter anderem das Bundesfamilienministerium. Also, wie kinderfreundlich ist Deutschland?
Das ist eine Frage der Definition. Was verstehen wir denn unter familienfreundlich? Da kann man natürlich harte Kriterien anlegen. Wie ist die Familienpolitik aufgestellt? Welche Monitoring-Leistungen gibt es zum Beispiel für Familien? Also wie viel Geld kriegen die Familien in die Hand? Wie ist es mit den Kita-Plätzen und so weiter? Es kann aber auch eher so ein Gefühl sein. Wie fühlen sich denn junge Eltern in Deutschland wohl? Wie willkommen fühlen sie sich denn mit ihren Kindern? Und da schneidet Deutschland nicht so gut ab. Also wir sind da weltweit. Es gibt natürlich viele Studien dazu, aber eine letztes Jahr hat uns auf Platz 13 gesetzt weltweit, Deutschland. Und das muss einem schon ein bisschen zu denken geben.
Und das, obwohl wir strukturell ja gar nicht so schlecht dastehen. Also wenn es jetzt zum Beispiel um Angebote gibt wie bezahlte Elternzeit oder so, da ist Deutschland, glaube ich, nicht auf Platz 13.
Genau, also wir haben eigentlich eine wirklich familienfreundliche Politik, wenn man mal vom Thema Kita absieht. Wir haben zwar die Kitas deutlich ausgebaut, die Plätze gerade im Bereich U3 in den letzten zwei Jahrzehnten, da ist enorm viel passiert in Deutschland. Wir haben aber immer noch die Situation, dass wir überall flächendeckend zu wenig Plätze haben. Ja? Und das ist natürlich eine Katastrophe, auch unter dem Stichwort Familienfreundlichkeit, weil die Eltern nicht arbeiten gehen können. Stichwort Vereinbarkeit, Familie und Beruf, das ist ein großes Problem. Aber wie Sie ansprachen, wir haben Elterngeld, wir haben auch andere Geldleistungen für Familien, ganz wichtig das Kindergeld, aber auch bedarfsgeprüfte Leistungen wie den Kinderzuschlag und andere, die Familien schon auch ordentlich unter die Arme greifen. Aber es ist ja eben nicht nur das, sondern es ist eben auch einfach das Leben mit Kindern im Alltag in Deutschland, wo es teilweise eben nicht so funktioniert. Und da gehören verschiedene Bereiche dazu.
Da können wir ja gleich mal ein ganz praktisches, aktuelles Beispiel nehmen. Die Deutsche Bahn streicht die Familienreservierung. Also wenn Sie in Zukunft mit der Deutschen Bahn fahren wollen, als zum Beispiel 4- oder 5-köpfige Familie, da haben Sie früher eine Familienreservierung für 10 € gehabt. Die ist abgeschafft worden von der Deutschen Bahn. Müssen Sie jetzt 4 oder 5 Einzelreservierungen machen. Das heißt, aus 10 € werden, lassen Sie mich rechnen, mindestens mal 25 oder 30 €.
Ja, das ist natürlich für ein privat wirtschaftendes Unternehmen, das an der Börse ist wie die Deutsche Bahn, sicherlich ein Punkt, worüber man sich Gedanken gemacht hat, ob es sich rechnet oder nicht. Ich finde aber, da muss der Staat mit bedenken, dass dadurch natürlich kinderreiche Familien, und dazu zählen wir schon Familien mit 3 Kindern oder mehr in Deutschland, klar benachteiligt sind. Ja, also für die wird so eine Bahnreise dann natürlich wirklich unerschwinglich. Es ist ja jetzt schon nicht günstig, mit der Bahn zu fahren. Auch aus ökologischen Gründen, wenn man die Bahn wirklich als das Verkehrsmittel setzen will und die Leute von der Straße aus den Autos rausholen will. Viele Familien fahren ja eben auch aufgrund der größeren Flexibilität und vor allem, wenn sie viele Kinder haben mit dem Auto. Wenn man die auf die Bahn umswitchen will, dann muss das Bahnfahren natürlich günstiger sein. Und das sind solche Entscheidungen natürlich massiv kontraproduktiv.
Man merkt schon an Ihren Antworten, da spricht die Forscherin, und das ist ja das, was Sie auch hauptsächlich tun. Sie sind im Deutschen Jugendinstitut. Können Sie mal ganz kurz umreißen, was machen Sie da? Was macht das Deutsche Jugendinstitut? Ganz kurz umreißen, schwierig.
Ja,
ne?
Ganz schwierig, vor allem kurz schwierig. Wir machen Jugendhilfeforschung. Wir schauen uns also an, wie wachsen Kinder und Jugendliche in Deutschland auf? Wie werden sie von ihren Familien auch begleitet? Also welche Rolle spielt das familiale Umfeld auch für Kinder und Jugendliche? Und dazu machen wir ganz viel Forschung und eben auch dazu, wie Familien unterstützt werden können, wie auch Kinder und Jugendliche unterstützt werden können, welche Rolle die Jugendhilfe da auch spielt. Wir haben ja eine sehr ausgebaute Jugendhilfe in Deutschland, die auch Familien stark unter die Arme greift mit universellen Unterstützungsangeboten, aber auch mit, sagen wir, primär selektiven Angeboten. Das heißt, dort, wo man schon merkt, da ist ein besonderer Bedarf, da geht man dann nochmal mit Extramaßnahmen rein. Also wie wirkt das alles zusammen? Und das ist der Gegenstand unserer Forschung.
Und Sie machen ja auch Politikberatung. Also das Deutsche Jugendinstitut wird von einem gemeinnützigen Verein getragen und dann hauptsächlich finanziert vom Bundesfamilienministerium. Ja, wie kritisch dürfen Sie denn dann mit Familienpolitik überhaupt sein?
Wir sind sehr unabhängig. Wir sind ein ressortforschungsähnliches Institut und wir sind tatsächlich unabhängig in unserer Forschung. Und wenn es Kritik zu vermelden gibt, dann tun wir das auch. Und das wird ja auch geschätzt. Also das ist ja ganz wichtig, dass Forschung wirklich auch diese Rolle erfüllt, zu sagen, wo läuft es gut. Man darf auch Dinge lobend hervorheben, wenn sie gut laufen. Aber man muss natürlich in der Evaluation, gerade auch von Maßnahmen, Implementationsforschung, die wir viel machen, wenn Maßnahmen eingeführt werden, wie wirken sie dann, wie kommen sie an, wie bekannt sind sie auch überhaupt. Und es läuft nicht so gut, da muss man das natürlich auch aussprechen dürfen und das tun wir.
Der Begriff Familie, das ist ja auch kein statischer Begriff mehr. Der hat sich ja auch verändert. Wie haben sich denn Familien und dieser Familienbegriff in Deutschland im Lauf der Zeit verändert und vielleicht auch entwickelt?
Ja, das ist richtig. Also das kommt jetzt darauf an, welchen Längsschnitt man da jetzt anschaut, ob man jetzt sozusagen eine Reise in die Vergangenheit macht, weitere Jahrhunderte, die entfernt sind, dann sieht man natürlich, dass die Großfamilie, die es früher gab, heute nicht mehr existiert. Das ist aber auch schon länger so. Familie ist bunter geworden, sie ist auf jeden Fall vielfältiger geworden. Wir haben ja inzwischen auch soziale Familien, wo Elternteile nicht unbedingt oder Menschen, die sich um Kinder kümmern, nicht unbedingt immer leibliche Eltern sein müssen. Das können eben auch Großeltern sein. Das können auch Nachbarn sein, die sich um Kinder kümmern. Wir haben viel gleichgeschlechtliche Familien inzwischen. Wir haben ganz viel Familien mit Migrationsgeschichte. Da wird auch Deutschland kulturell bunter und das ist sehr willkommen. Das macht natürlich Familien auch ja letztlich interessanter insofern, als dass wir sie, wenn wir sie beforschen, die gesamte gesellschaftliche Breite uns anschauen. Familien sind mitten unter uns und sind sehr dynamisch. Wir haben viele Alleinerziehende. Auch da gibt es einen Anstieg zu verzeichnen, was den Anteil der Alleinerziehenden angeht. Die Familien insgesamt sind rückläufig und da sind wir wieder beim Thema, also die Anzahl der Familien, die wir immer als Familie messen. Übrigens das aus der amtlichen Statistik, wenn da mindestens ein Kind dabei ist, also wenn wir einen generationenübergreifenden Zusammenhang haben mit Eltern und mindestens einem Kind. Wir haben insgesamt weniger Familien als noch vor wenigen Jahren in Deutschland.
Ja, und das, obwohl sich die allermeisten jungen Menschen in Deutschland ja eine Familie wünschen. Das zeigen ja auch Untersuchungen. Und die Geburtenrate, die ist aber sehr niedrig in Deutschland, mit 1,38 Kindern je Frau aktuell eine der niedrigsten in Europa. Und wir haben weltweit die höchste Kinderlosigkeit in Deutschland. Wie kommt denn diese Diskrepanz, auf der einen Seite der Wunsch, auf der anderen Seite die Zahlen, zustande?
Ja, das ist tatsächlich auch ein ganz wichtiges Thema in unserer Forschung. 1,35 Geburtenrate ist wirklich niedrig. Wir waren da besser in den letzten Jahren. Wir sind da gerade noch mal wieder zurückgefallen, auch in der jüngeren Vergangenheit. Genau,
es gab noch mal,
genau, da war so ein bisschen die Hoffnung, wobei wir da ja schon an der zweiten Nachkommastelle immer schauen in Deutschland. Also es sind wirklich Mini-Fortschritte, die wir da mal eine Weile gemacht haben. Aber jetzt ist es eben wieder die 1,35. Das hat viele Ursachen. Also wie Sie schon sagen, eigentlich wünschen sich junge Menschen Familie. Auch Kinder stehen weiterhin hoch im Kurs. Und auf der anderen Seite sehen wir dann, es passiert oft nicht. Wir haben auch oft tatsächlich gewollte Kinderlosigkeit. Wir haben auch ungewollte, wenn Kinder aufgeschoben werden, was zunehmend der Fall ist. Das Erstgeburtsalter steigt weiterhin.
Was sind da die Gründe?
Naja, das hat den Grund, dass zum Beispiel heutzutage junge Menschen länger im Bildungssystem bleiben. So, wenn die länger im Bildungssystem bleiben, also später auf den Arbeitsmarkt kommen, später ihr erstes Geld verdienen, dann ist oft die Grundbedingung, die wir in Deutschland, bevor ich Kinder bekomme, muss ich verstehen, nämlich erstmal eigenes Geld verdienen. Das ist einfach später im Leben gegeben, als das früher noch der Fall war. So, und dann sind wir in der bekannten Rush Hour. Ja, dann sollen die jungen Eltern oder die jungen Erwachsenen sozusagen, wenn sie dann im Beruf angekommen sind, sich erstmal setteln und gleichzeitig sollen sie Familie gründen. Und das geht eben oft nicht, zumal wir auch nicht mehr auf das große Netzwerk zurückgreifen können, oft, was wir früher hatten, mit den Eltern, mit den Schwiegereltern und anderen vor Ort. Das heißt, viele sagen dann, und das ist eben der Unterschied gerade bei Müttern im Vergleich zu früher, heute lasse ich im Zweifel das Kind weg. Ich lasse nicht mehr den Job weg. Früher war es genau umgekehrt. Da haben Frauen gesagt, ich will auf jeden Fall Kinder, dann kann ich halt nicht berufstätig sein. Heutzutage wird eben dann das Kind weggelassen.
Ja, warum ist die Geburtenrate in Deutschland so niedrig? Darüber haben wir gerade gesprochen mit Christina Boll, Ökonomin und Leiterin der Abteilung Familie und Familienpolitik am Deutschen Jugendinstitut. Weltpolitische Lage und Klimawandel, das hört man immer häufiger, dass Leute sagen, ich überlege mir bei der Lage der Welt, Kinder überhaupt da in diese Welt reinzusetzen. Ist das ein Faktor?
Das ist sicherlich irgendwo auch ein Faktor, aber die Forschung zeigt, dass das nicht der tragende Faktor ist. Also Kinder werden eigentlich zu allen Zeiten geboren. Wir sehen auch im längeren Vergleich und wir sehen auch, wenn wir heute in die Welt gucken, dass Kinder auch dort geboren werden, wo wir aus deutschem Blickwinkel sagen würden, da sind die materiellen Verhältnisse eigentlich viel schlechter als in Deutschland. In der Summe ist es ein sehr komplexes Feld. Die Kinderwunschforschung sagt zum Beispiel, dass sich Eltern und insbesondere Mütter spielen eine ganz wichtige Rolle, dann Kinder wünschen, wenn sie das Gefühl haben, sie können sich in allen für sie wichtigen Lebensbereichen trotzdem weiter entfalten. Das heißt, sie müssen zum Beispiel beruflich keinen allzu großen Schritt zurück machen. Und das ist tatsächlich, da werden ja schon kurz über die Kita-Plätze gesprochen, die wir nicht ausreichend haben. Das ist tatsächlich ein großes Problem in Deutschland, dass Mütter immer noch unfreiwillig zurücktreten müssen, manchmal auch einfach von Vollzeit auf Teilzeit gehen müssen oder aber sogar ganz aus dem Beruf aussteigen, länger als ihnen lieb ist, weil eben der Kita-Platz nicht da ist oder nicht verlässlich oder nicht in dem Umfang, wie man ihn sich wünscht, da ist. Mhm. Und das kann dann zum Beispiel dazu führen, dass keine Kinder geboren werden, weil die Frauen einfach sagen, das möchte ich so nicht. Der Partner spielt eine wichtige Rolle. Also wie unterstützt er auch die Mutter tatsächlich? Was nimmt er ihr ab? Das beeinflusst Kinderwünsche auch. Und dann haben wir natürlich auch einen wichtigen Faktor. Kinderlosigkeit ist inzwischen auch sozial akzeptiert. Das war früher anders. Ja? Mhm. Wenn man heute keine Kinder hat, gerade in bestimmten städtischen Milieus, ist Kinderlosigkeit fast schon normal. Ja? Das heißt, es gibt Lebensentwürfe jenseits von Kindern. Und das spielt sicherlich auch eine Rolle im Kontext der Geburtenrate, aber natürlich, und das möchte ich kurz noch als dritten Punkt einmal einführen, das deutsche Verständnis von Elternrollen. Was müssen Eltern leisten, wenn sie Kinder haben? Welche Anforderungen haben Eltern sich selbst gegenüber? Auf was erwarten sie von sich? Da sehen wir schon im internationalen Vergleich, dass deutsche Eltern sehr viel von sich erwarten. Sie denken einfach, sie müssen alles alleine regeln, während man sich in anderen Ländern mehr Hilfe hinzuholt, sei es eine Nanny, sei es eine Putzfrau, die einen unterstützt bei den haushaltsnahen Aufgaben. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Das Essen muss selbst gekocht werden. Nur um Beispiele zu nennen. Und da sagen viele Eltern einfach, ja, also wenn ich Kinder bekomme, dann möchte ich es richtig machen. Richtig in Anführungszeichen, so wie ich mir das vorstelle. Und wenn das nicht gelingt, dann lasse ich es halt im Zweifel. Das ist in Deutschland tatsächlich sehr speziell.
Aber warum?
Das ist eine gute Frage, warum das so ist. Mir hat mal jemand erklärt, es kommt aus der Romantik. Die deutsche Familienvorstellung sei eine sehr romantische. Wir haben ja in Deutschland auch dieses Thema der Privatheit von Familie. Und das Elternpaar möchte da einfach diese Dinge selber regeln können. Und man muss aber de facto dann konstatieren, wenn man schaut, es regelt ganz oft die Mutter. Ja, die Mutter ist zuständig noch immer für weite Teile der Kinderbetreuung. Sie ist immer die Hauptansprechperson. Und das führt einfach dazu, dass viele junge Frauen sich das wirklich gut überlegen. Habe ich A, den Partner, mit dem ich mir das vorstellen kann, eine Familie zu gründen, wird der mich ausreichend unterstützen? Und B, ist die Kita da?
Wir sprechen darüber, wie akzeptiert sind eigentlich Kinder und kinderreiche Familien in der deutschen Gesellschaft? Und da müssen wir aufmachen mit einer Mail, die kommt von Valentin. Der bezieht sich auf das, was wir vorhin gesagt haben. Wir haben ja kurz über die Bahn gesprochen, über die gestrichene Familienreservierung. Und da schreibt er, muss auch mal beachtet werden, dass die Bahn von den Steuerzahlern und vom Autofahrer bezahlt bzw. subventioniert wird. Warum muss immer für die Jugend alles subventioniert werden? Früher musste jeder schauen, wie er durchkam. Ist das so ein bisschen ein Beispiel für Unverständnis gegenüber der Jugend, die er jetzt aufbringt, mit der Gefahr hin, ihn jetzt vielleicht auch misszuverstehen?
Genau, das wollen wir natürlich nicht den Hörern missverstehen. Ich glaube, an der Stelle ist wichtig, nochmal uns in Erinnerung zu rufen, dass wir familienfreundlich im ureigenen Interesse sein müssen, weil der Fortbestand unserer Gesellschaft von den Kindern abhängt. Wenn wir keine Kinder mehr bekommen, dann wird es schwierig. Dann müssen wir einfach auch sehen, dass unsere Sozialsysteme nicht mehr funktionieren. Das Problem haben wir jetzt schon in allen Bereichen der Sozialversicherung, dass wir viel zu wenig Einzahlende haben. Und da wir alle immer älter werden, immer mehr im Verhältnis derer, die halt aus der Sozialkasse dann eben Geld bekommen wollen, ob es Renten sind oder eben andere Leistungen. Das heißt, wir haben ein schlicht ökonomisches Interesse dran. Nur mal das, es ist nicht das einzige Interesse natürlich, aber es ist ein wichtiger Punkt zu sagen, wir müssen die Gesellschaft auch schon alleine deshalb kinderfreundlich gestalten, um zu überleben als Gesellschaft. Ja? Und das auf dem hohen Wohlstandsniveau gerne, das wir ja immer noch haben. Und insofern ist es immer wichtig hinzuschauen, wie können wir es den Familien ermöglichen, Kinder zu bekommen? Wie können wir ihnen auch Lust machen, Kinder zu bekommen? Das heißt nicht, dass alles vom Staat finanziert werden soll. Das wäre komplett der falsche Ansatz. Wir haben da auch im Prinzip Eigenverantwortung. Aber dort, wo Kinder den Wohlstand der Gesellschaft mehren, ja, da ist es eben auch wichtig, dass wir dafür sorgen, dass genügend Kinder geboren werden und dass Kinder dann auch aufgezogen werden können mit allen Chancen, mit allen Teilhabechancen an Bildung und an anderen Dingen, die für Kinder wichtig sind, um gesund aufwachsen zu können. Und da setzen wir teilweise noch nicht die richtigen Anreize.
Ja, und eben auch eine Wertschätzung, eine gesellschaftliche. Also wie ist das denn zum Beispiel, wenn Kinder zu laut sind, dieses Gefühlte, man stört, wenn man mit Kindern irgendwie hörbar ist oder so dieses Selbstverständnis, dass Kinder zum öffentlichen Leben dazugehören. Ist das in Deutschland eher gering?
Das würde ich so nicht unbedingt sagen. Es gibt sicherlich Länder, da wird immer Italien herangezogen, wo man sagt, die sind kinderfreundlicher, da sind Kinder einfach akzeptierter in der Gesellschaft. Ich glaube, das ist in Deutschland auch nicht überall gleich. Das ist auch sehr unterschiedlich und da kann man auch nicht nach Ost, West, Süd, Nord unterscheiden, sondern das kommt mehr darauf an, in welchen Milieus bewegt man sich. Die schon angesprochene soziale Norm, kinderlos zu sein, ist in Deutschland heutzutage einfach normal, ja, ist akzeptiert. Das hat natürlich auch Konsequenzen. Wenn man sagt, okay, es gibt auch einen alternativen Lebensentwurf, dann sind Familien mit Kindern vielleicht nicht mehr unbedingt in jedem Umfeld, in jedem Milieu willkommen, sondern da ist es dann vielleicht teilweise so, dass man dann sagt, okay, das Kind ist mir jetzt zu laut. Warum muss ich jetzt hier sitzen, obwohl da dieses laute Kind ist oder warum muss dieses laute Kind hier sitzen? Das hat, wie gesagt, Konsequenzen. Wenn man der Meinung ist, naja, es gibt eben auch andere Lebensentwürfe, dann wird man vielleicht auch ein bisschen empfindlicher gegenüber lauten Kindern. Ich würde aber an der Stelle sagen, das ist die Verantwortung von uns allen. Ja, da kann der Staat nicht von oben Kinderfreundlichkeit verschreiben. Das lässt sich nicht per Gesetz regeln, sondern da müssen wir alle dran arbeiten, ob das in den Unternehmen ist, ob das in den Gaststätten ist und natürlich zuletzt auch die Eltern selbst. Auch die haben natürlich eine Erziehungsverantwortung, dafür zu sorgen, dass ihre Kinder sich entsprechend benehmen. Ja, das sage ich auch ganz deutlich. Erziehungsverantwortung, das ist das Prinzip Eigenverantwortung. Verantwortung generell, die habe ich auch als Eltern. Und gleichzeitig ist es aber so, dass man weiß, dass es völlig normal ist, dass Kinder in einem bestimmten Alter nun mal lärmen und sich bewegen wollen. Und da ist von uns allen auch Großzügigkeit und Toleranz erwartet. Und das hat auch ein bisschen jeder selber in der Hand, ob das in den Verkehrsmitteln ist, im öffentlichen Nahverkehr oder aber in den Restaurants, wie man damit dann umgeht.
Frau Boll, also früher war es ja so, wir haben ja gesprochen über den Wert von Kindern auch in Gesellschaft und von Familien. Früher hat man die Kinder oft bekommen, um die eigene Alterssicherung zu garantieren. Und heute ist ja mehr so das Gefühl, ach, ich muss eigentlich eher reinstecken in diese Kinder und zurück kommt da nichts.
Ja, das würde ich so nicht sehen, dass nicht zurückkommt. Das wissen auch alle, die Kinder haben. Kinder sind ein Geschenk. In der Tat, das fühlen auch alle Eltern so. Sie sind eine unglaubliche Bereicherung des Lebens. Man kann sich das Leben ohne Kinder gar nicht mehr vorstellen, wenn man welche hat. Das ist, glaube ich, unverändert so. Und auch der große Wunsch nach Kindern, wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, der in der Gesellschaft nach wie vor besteht, auch bei jungen Menschen besteht, der zeigt das ja auch nochmal. Kinder sind nicht nur ein Kostenfaktor. Kinder sind überhaupt nicht mit nur ökonomischen Überlegungen in den Griff zu bekommen. Man sollte sie auch nicht deshalb bekommen. Ich halte auch nichts von der Debatte, der Staat muss mir zahlen dafür, dass ich Kinder bekomme. Das ist eine verkürzte Sicht aus meiner Sicht, sondern Eltern haben da schon auch die Verantwortung, sich zu überlegen, ob sie Kinder haben wollen und dann eben natürlich nach Möglichkeit informierte Entscheidungen darüber treffen, was das für einen bedeutet. Das Thema Kompromiss fiel schon. Man muss Kompromisse machen, man muss sich auch einschränken. Das tut man aber in der Regel auch gern für Kinder. Alle Eltern zeigen auch eigene Studien, sind sozusagen auch selbst dort, wo wenig Geld da ist, sind sie eigentlich fast so Schutzschilde, die sich vor ihre Kinder stellen, die eher bei sich selber sparen, als dass sie den Kindern es an irgendetwas fehlen lassen. Das ist schon auch Fakt.
Aber was muss denn der Staat? Also wo ist denn da die Priorität? Muss man gute Rahmenbedingungen schaffen, das Thema mehr ins kollektive Bewusstsein heben? Was ist da die Aufgabe des Staates? Bildung? Ja.
Die Aufgabe des Staates ist aus meiner Sicht nicht nur bei den Eltern anzusetzen, sondern das Kind in den Mittelpunkt zu stellen. Wir brauchen natürlich auch Unterstützung von Eltern. Haben wir ganz viel, auch in den frühen Hilfen beispielsweise. Da forschen wir am Deutschen Jugendinstitut ja auch sehr viel zu, Eltern in ihren Erziehungskompetenzen zu unterstützen. Der Staat hat die Aufgabe, Eltern auch finanziell zu unterstützen. All das ist wichtig. Aber wichtig ist eben auch, das Kind in den Mittelpunkt zu stellen. Das heißt, Hilfe, die Kindern zugutekommen muss, nicht nur über die Eltern sozusagen zu kanalisieren, weil das kann schiefgehen. Wir haben in Deutschland ja als eines der Länder mit der größten Abhängigkeit von der sozialen Herkunft die Situation, dass Bildungswege von Kindern einfach nicht so entschieden werden, wie sie eben in anderen, besser begüterten Familien entschieden werden. Also arme Familien, wo kein akademischer Hintergrund ist, da ist eben die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr viel geringer, dass ein solches Kind zum Beispiel eine weiterführende Schule besucht oder gar ein Studium absolviert. Die Bildungswege gehen aber schon viel früher auseinander. Schon in der Kita haben wir einen sozialen Gradienten. Das heißt, nicht alle Kinder sind gleichermaßen in der Kita auch vertreten. Wir haben über das Platzproblem gesprochen. Das Problem, an einen Platz zu kommen, die Informationen darüber, wie komme ich denn eigentlich an einen Kita-Platz, sind auch nicht gleich verteilt. Da sind manche Familien einfach im Nachteil. Und das muss aufhören, damit wirklich alle Kinder gleiche Chancen haben, gleiche Teilhabechancen. Das schließt Bildung ein, geht aber über Bildung im engeren Sinne weit hinaus.
Das Problem zu definieren, das geht immer gut, aber wie ist die Lösung?
Ja, die
wie
Lösung.
Kann es gleicher werden?
Genau, die Lösung hat viele Aspekte oder hat viele Komponenten. Wir müssen zuerst mal ansetzen dabei, dass wir Kita tatsächlich erreichbar und die Kita-Plätze so ausbauen, dass wirklich alle, die einen Platz brauchen, auch einen bekommen. Wir müssen darüber stärker informieren, welche Vorteile Kitas auch für Kinder haben. Die Bildungsimpulse, die sie dort bekommen, das ist etwas, wo wir noch mehr Aufklärung auch betreiben müssen. Und das geht darüber hinaus. Also wir haben viele Antragsleistungen auch für Familien, die nicht so viel Geld haben. Die müssen natürlich massiv verschlankt werden, damit wirklich alle Familien auch Zugang zu diesen Leistungen haben. Wir stellen immer wieder mit Erschrecken fest, dass viele Leistungen den Familien gar nicht bekannt sind. Beim Kinderzuschlag zum Beispiel haben wir jetzt eine deutliche Verbesserung erreicht, auch durch eine Vereinfachung der Beantragung. Das muss aber noch stärker ausgebaut werden. Also auch andere Leistungen, Bildungs- und Teilhabepaket zum Beispiel, müssen einfacher werden, müssen bekannter werden, damit die Familien sie auch tatsächlich in Anspruch nehmen. Es geht nicht darum, für die Familien alles kostenlos zu machen, sondern es geht darum, dass die Familien, die wirklich die Unterstützung brauchen, wissen, wie sie bekommen. Und diesen Kindern damit die Möglichkeit gegeben wird, einfach auch sich in der Gruppe, in dem Klassenverband zum Beispiel, sich genauso zu beteiligen, genauso an Klassenausflügen beispielsweise teilhaben zu können, genauso das Mittagessen in der Schule konsumieren zu können, wie andere Kinder das auch können. Das hat viel mit Teilhabe zu tun.
Wie familienfreundlich ist Deutschland? Christina Boll war das, Leiterin der Abteilung Familie und Familienpolitik am Deutschen Jugendinstitut in München, im Gespräch mit Nabil Attassi.
Standpunkte.
Die gegenseitigen Angriffe zwischen dem Iran und Israel dauern an. Trotz internationaler Appelle, den Beschuss einzustellen, scheint kein schnelles Ende in Sicht. In den Medien ist die Sorge groß, dass die Region noch instabiler wird. Für das Handelsblatt in Düsseldorf ist es unmöglich, den iranisch-israelischen Konflikt militärisch zu lösen.
Die Zeichen stehen auf Krieg im Nahen Osten, wieder einmal. Es wäre neben der russischen Invasion in der Ukraine ein weiterer Krieg, der zum einen die permanente Überforderung des Westens zeigt, der sich mit einer Welt in Aufruhr konfrontiert sieht. Und er zeigt das Vakuum, das die westliche Führungsmacht USA hinterlässt, die unter der Präsidentschaft Donald Trumps zu rationaler und strategischer Außenpolitik nicht fähig, womöglich nicht einmal willens ist. Am Ende gilt, dass nur Diplomatie und strategische Weitsicht helfen können, Stabilität in jener Region zu schaffen, die die Weltdiplomatie seit Jahrzehnten in Atem hält.
Der Kölner Stadtanzeiger sieht Deutschland nur als Randfigur im Bemühen um eine Lösung.
Ausschlaggebend ist allein, was der israelische Ministerpräsident Netanyahu tut und ob er die Rückendeckung von Trump hat. Die gegenwärtige ist wie die vorherige Bundesregierung faktisch ohne Einfluss. Ihren Vertretern geht es viel mehr wie Menschen in einem Zimmer, in dem zu viele Möbel stehen. Sie können überall anecken.
Zu einem anderen Thema. Gestern gab es erstmals in vielen Städten Veranstaltungen zu Ehren der deutschen Soldatinnen und Soldaten. Bundesweit wurde der erste Veterantag gefeiert. Die neue Osnabrücker Zeitung findet eine solche Würdigung der Soldatinnen und Soldaten richtig. Sie hielten schließlich ihren Kopf für das Land hin.
3 Jahre nach der von Olaf Scholz erklärten Zeitenwende fremdelt das Land noch immer mit seinem Militär. Die jahrelange Demobilisierung ist nicht im Handstreich zu ändern, sie lässt sich auch gar nicht verordnen. Es ist noch nicht lange her, da waren öffentliche Gelöbnisse von heftigen Demonstrationen begleitete Veranstaltungen, die nur mit erheblichem Sicherheitsaufwand abgehalten werden konnten. Wer in Deutschland Soldat wurde, musste sich im Freundeskreis rechtfertigen. Im öffentlichen Diskurs hat sich dieses Fremdeln mit dem eigenen Militär, mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine, rasch ins Gegenteil verkehrt. Doch obwohl nun sogar einstmalige Pazifisten Milliardenschulden für die Aufrüstung fordern und bewilligen, hat das Thema die abstrakte Ebene nicht verlassen. Ganz so, als könnte man allein mit Geld und Technik ausgleichen, was über viele Jahre versäumt wurde. Ganz so, als bräuchte man nicht auch deutlich mehr Soldaten, auch Frauen, um ernsthaft abschreckend zu sein.
Und die Ludwigsburger Kreiszeitung meint, eine öffentliche Würdigung der Soldaten sei auch nötig, um junge Menschen für die Armee zu gewinnen.
Frieden ist keine Selbstverständlichkeit. Um ihn zu verteidigen, sind schlagkräftige, verteidigungsfähige Streitkräfte nötig. Werden Soldaten nicht respektiert, sondern hinter Kasernentoren verbannt, ist es kaum möglich, ausreichend Nachwuchs zu finden. Respekt ist allerdings mehr als ein Veteranentag, warme Worte und Metall auf der Brust. Dazu gehören eine optimale Ausrüstung und Ausbildung.
Und das waren unsere Standpunkte. Zusammengestellt hat sie heute Constanze Semidey. Und soweit die ARD-Infonacht mit Carsten Fick im Studio. Philipp Kaver bringt Sie nun gut informiert in den neuen Tag. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Nacht.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 2 Uhr mit Tim Korge. Israel meldet weitere Angriffe auf Ziele im Iran. Am frühen Morgen sollen Standorte von Bodenraketen beschossen worden sein. Schon vorher wurden in Teheran unter anderem das Polizeihauptquartier und das Ölministerium getroffen. Außerdem wurden der Geheimdienstchef und sein Stellvertreter getötet. Seit Beginn der israelischen Großoffensive sind nach Behördenangaben 224 Menschen im Iran getötet worden. Als Reaktion auf die Angriffe beschießt der Iran Israel seit Freitag mit Drohnen und Raketen. In Israel soll es bisher 14 Todesopfer geben. Die EU-Außenbeauftragte Kallas hat inzwischen für den kommenden Dienstag eine Videokonferenz der EU-Außenminister zur Entwicklung im Nahen Osten einberufen. Die Eskalation im Nahostkonflikt wird auch auf dem G7-Gipfel in Kanada beraten. Die Spitzen der wichtigsten westlichen Industrienationen kommen dort ab heute 2 Tage zusammen. Bundeskanzler Merz ist bereits in Kananaskis in den Rocky Mountains eingetroffen. Bundesverteidigungsminister Pistorius hat sich dagegen ausgesprochen, schon bald die allgemeine Wehrpflicht wieder einzuführen. Dazu seien die Strukturen der Bundeswehr derzeit noch nicht geeignet, sagte er in der ARD. Hauptstadtkorrespondentin Evi Seibert.
Im Moment sei die Bundeswehr nicht bereit für einen ganzen Jahrgang wehrpflichtiger junger Männer, sagte Pistorius im ARD-Bericht aus Berlin. Zuerst will Pistorius mit Freiwilligen bei der Bundeswehr arbeiten, die gut ausgebildet und gut bezahlt werden sollen. Pistorius gibt aber allen recht, die sagen, es müssen Vorkehrungen getroffen werden für den Zeitpunkt X, an dem die Freiwilligen bei der Bundeswehr nicht mehr ausreichen sollten.
Auf die Veranstaltung Bad Freienwalde ist bunt, hat es am Nachmittag einen Angriff gegeben. Laut Polizei haben 10 bis 15 Unbekannte einige Teilnehmer der Versammlung im Kreis Märkisch-Oderland attackiert. Rolf Grünewald, RBB 24.
Bei dem Überfall sollen die Angreifer laut Polizei auch Schlagwerkzeuge oder Holzstöcke eingesetzt haben. Mindestens 2 Männer erlitten dabei Gesichtsverletzungen, mussten aber nicht behandelt werden. Ein Polizeisprecher sagte dem RBB, Einsatzkräfte seien zwar vor Ort gewesen. Sie seien aber nicht so dicht am Geschehen gewesen, dass sie es hätten verhindern oder die Täter stellen können. Die zum Teil vermummten Angreifer konnten bisher nicht gefasst werden.
Die Füchse Berlin haben den ersten Champions League-Titel